Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle mit einem doch recht aktuellen Thema, da die Vereinigten Staaten und die Europäische Union sich im Zollstreit ja letzte Woche geeinigt haben. Und ein ganz interessanter Aspekt, mehrere interessante Aspekte in diesem Deal, aber ein ganz besonderer, der uns hier in dieser Podcast-Reihe betrifft, ist der Import von fossilen Energieträgern, auf die sich die USA und die EU geeinigt haben, von 750 Milliarden US-Dollar in den nächsten 3 Jahren. Das wollen wir uns mal genauer anschauen in der heutigen Folge, was dahinter steckt, was man daraus schließen kann, was das bedeutet für die EU und auch für die Klimaschutzziele, denn die Zahlen sind immens und ja, wir versuchen das jetzt mal in dieser Folge einzuordnen. Also 750 Milliarden US-Dollar, das müssen wir schon direkt erstmal sortieren. Das gilt für 3 Jahre bis 2028. Das ist der Deal, also der läuft erstmal bis 2028. Der Hauptgrund ist ja eigentlich auch gar nicht die, oder das ist ein Paket, in dem Gesamtpaket sind noch ein paar mehr Vereinbarungen drin. Das, was für die Wirtschaft natürlich das Entscheidendste ist, sind die Zölle, die vereinbart worden sind und dass die EU sich auch noch verpflichtet, für 600 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Also das Entscheidende war jetzt natürlich für die Wirtschaft in der EU, dass es 15% Einfuhrzölle von Produkten aus der EU in die USA gibt. Umgekehrt gibt es keine, also ein interessanter Deal. Zumindest nennt es der US-Präsident und das Weiße Haus so. Aber es geht, wie gesagt, um also bis 2028, das heißt, dass jetzt über 3 Jahre gestreckt sind, das sind so 250 Milliarden US-Dollar, das sind so rund 233 Milliarden Euro, um die es pro Jahr geht, was die Importe angeht. Es ist interessanterweise nicht im Detail aufgeschlüsselt, was es jetzt genau oder was damit gemeint ist. Also es geht grundsätzlich um Kohle, um Flüssiggas, also Liquid Natural Gas, LNG. Theoretisch auch natürlich um Öl in verschiedenen Formen, also sowohl Rohöl als auch aufbereitetes Öl und theoretisch auch Kernbrennelemente, also Uran, das dann aufbereitet wird für europäische Kernkraftwerke, die dann importiert werden aus den USA. Das ist ein ziemlicher Batzen, oder? Ja, gucken wir uns mal gleich an. Aber das ist, also die USA würden damit quasi zum Hauptlieferanten für europäische fossile Energieträger. Die Amerikaner sind natürlich total begeistert über diesen Deal, also das Weiße Haus, natürlich sehr präsidial geprägt in der Darstellung, schreibt auf der Webseite zu diesem, wir haben extra ein Factsheet gemacht, also Links zu den ganzen Inhalten wie immer in den Shownotes, und da heißt es direkt im ersten Absatz: Making global history. Yesterday, President Donald J. Trump announced a trade deal with the European Union, fundamentally rebalancing the economic relationship between the world's two largest economies. Also eine globale Geschichte geschrieben. Und Trump hat also jetzt diese Handelsvereinbarung mit der EU angekündigt, die also grundlegend die Import, Export oder das Handels, die Handelsverhältnisse zwischen den USA und den der EU, also den beiden weltweit größten Weltwirtschaften, wenn man die EU mal als eine Wirtschaftskraft sieht, wird also auf neue Füße gestellt. Und Amerikaner sind also total begeistert. Ne? Reaching a historic trade deal, ne? Also dass ein historischer Handelsvertrag geschlossen wird, dass der natürlich total einseitig ist, weil die Amerikaner mittlerweile in ihrer Außenpolitik oder in ihrer Wirtschaftspolitik nicht, wie es in der Vergangenheit nämlich immer war, also mit Augenmaß agieren, sondern sagen, wir sind die Stärksten, wir haben die größte Weltwirtschaft, entweder ihr spielt nach unseren Regeln oder nicht. Und im Moment scheint bis auf China kein Land oder auch die EU jetzt mal als Wirtschaftsregion nicht gewillt zu sein, nicht in der Lage zu sein, koordiniert da mal die Brust rauszustrecken und zu sagen, machen wir nicht mit, dann halt ohne dich, geht natürlich ohne die USA nicht, dazu sind sie einfach vor allem im digitalen Bereich viel zu dominant. Einzig die Chinesen können sich das leisten oder wollen sich das leisten. Also warten wir mal ab, wie sich das jetzt grundsätzlich entwickelt. Das soll auch gar nicht hier an dieser Stelle das Thema sein. Das wird an anderen Stellen und in anderen Podcasts ausreichend diskutiert. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Energiezahlen. Da müssen wir jetzt ein bisschen sortieren, denn also dieser Deal ist nicht klar ausformuliert. Auch die Europäische Union sagt da nicht im Detail, was kommt. Auch da gibt es halt eine extra Seite von der Europäischen Kommission. Question and Answers, Q&A, EU-US Trade Deal Explained. Das ist also eine extra Seite, auf der von der EU nochmal erklärt wird, wie jetzt das inhaltlich ausgestaltet werden soll, obwohl da vieles noch gar nicht klar ist. Dennoch soll es halt um den Import von Energieträgern gehen. Unter anderem als ein großer Bestandteil dieses Deals, dieses Vertrages. Was das jetzt im Detail bedeutet, lässt sich schwer sagen. Aber ich habe mir die Zahlen jetzt mal ein bisschen angeguckt. Die Europäische Union, also Eurostat, also das statistische Amt der Europäischen Union, die haben umfangreichste Zahlen. Also das ist vielleicht nicht ganz so hübsch aufbereitet. Also es ist schon, wenn man in die Tiefe geht, wird es sehr schnell auch unübersichtlich. Aber das Schöne ist, wir haben in der EU eine sehr hohe Datentransparenz. Das heißt, wer da mag, wer da Lust hat, kann da richtig tief einsteigen. Es wird, wie gesagt, sehr schnell kompliziert bei den Energieträgern. Also Uran und Kohle geht noch, das sind einfache Energieträger. Aber beim Gas wird es schon etwas schwieriger, kommen wir gleich zu, weil es halt, wir unterscheiden ja zwischen Erdgas in der gasförmigen Form, wenn es nach Europa transportiert wird. Und dann haben wir das Flüssiggas, LNG, das machen die Amerikaner, die uns das dann per Schiff rüberschicken. Das ist ein gasförmiger Erdgas, wird ja per Pipelines transportiert. Und dann haben wir noch das Öl, was auch noch in verschiedenen Formen vorliegt. Muss man halt auch dran denken, dass das nicht ganz so einfach ist, dann die Zahlen direkt miteinander zu vergleichen. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, welche Zahlen man da miteinander vergleicht. Aber wir gucken uns erstmal an, das ist jetzt so die Idee, was die Amerikaner uns liefern werden auf Basis dieses Deals und was ist die aktuelle Situation. Also jetzt nicht nur Deutschland, sondern in Europa, denn wir sind massiv von fossilen Energieträgerimporten angewiesen. Europa ist halt ein ressourcenarmes Land. Wir versorgen uns nicht selber die Ressourcen, die es noch gibt, aber wir fördern natürlich selber noch Gas. Wir haben auch noch eigene Ölquellen, also in der Nordsee zum Beispiel. Aber Großbritannien und Norwegen als zwei große Lieferanten der EU sind halt nicht in der EU, sondern importieren oder exportieren ihre Rohstoffe in die Europäische Union. Dafür bezahlen wir natürlich. Und das ist vor allem für Norwegen ein ganz entscheidender Teil für die für den nationalen Haushalt. Die selber sind sie bei der Energieversorgung, vor allem bei der Stromversorgung, relativ grün, weil sie einfach auf Wasserkraft setzen. Aber sie importieren massiv fossile Energieträger, weil es ein sehr erträgliches Geschäft ist. Also, wir haben schon gesagt, wir haben vier Energieträger oder vier Energieressourcen, Uran, wir haben die Steinkohle. Im Bereich Kohle fällt die Braunkohle raus, die kann man nicht handeln, weil sie zu Energie, also die Energiedichte reicht nicht aus. Das ist der Grund, warum die Braunkohlekraftwerke jetzt bei Garzweiler oder in der Lausitz direkt neben den Tagebaulöchern sitzen. Das macht halt keinen Sinn, das per Zug oder per Schiff oder per LKW zu transportieren. Das geht nur mit der energiedichten Steinkohle. Also wo kommt jetzt das Zeug her? Beim Uran fangen wir damit mal an, weil das Einfachste ist. Also die Europäische Union bezieht Uran in Summe, jetzt, wir schubsen wieder ein paar Zahlen hin und her, kennt man schon, aber ich werde versuchen, dass wir die Zahlen jetzt möglichst gering halten oder wenig Zahlen nennen, weil das jetzt beim reinen Audio etwas schwierig ist, die sich vorzustellen. Nach Links dann alle in den Shownotes, da kann man sich die Zahlen nochmal etwas genauer ansehen. Also die Europäische Union verbraucht im Jahr 14.000 Tonnen Uran, so Pi mal Daumen. Die werden komplett importiert. Wir haben also in der EU keine eigenen Quellen mehr, die wir nutzen. Früher hat ja die DDR eigenes Uran gefördert, damit auch die Sowjetunion versorgt. Aber mittlerweile, wir importieren alles. Hauptlieferant ist Kanada. Kanada macht so ungefähr ein Drittel aus. Aus Kasachstan kommt noch ein bisschen was, aus Australien. Russland tatsächlich auch. Also das ist sicherlich ganz, ganz interessant und wichtig zu sehen, dass wir aus Russland immer noch Uran beziehen, obwohl wir mit denen ja klare Regeln haben, dass wir halt nicht auf Energieträger mehr setzen aus Russland. Aber das tun wir halt nicht vollständig. Man sollte auch bedenken, dass selbst Deutschland noch Uran importiert. Jetzt können Sie sagen, hey, Moment mal, wieso importiert denn Deutschland noch Uran? Wir haben doch gar keine Kernkraftwerke. Ja, ist richtig, aber wir kaufen interessanterweise sogar Uran aus Russland, bereiten es auf zu Kernbrennstäben und das wird dann in französischen Kernkraftwerken zum Beispiel eingesetzt. Also von daher, selbst da sind wir nicht ganz konsequent. Also summa summarum 14.000 Tonnen, das sind so 2,6 Milliarden US-Dollar, muss man aufpassen, wenn man diese Berichte liest, das sind dann ja immer Billion und Billion sind dann im Englischen Milliarden, da muss man ein bisschen aufpassen, das sind nicht Billionen, sondern wir reden über Milliarden Summen, also 2,6 Milliarden Euro werden oder zahlt die EU jährlich für diese Importe. Die könnten theoretisch komplett gedeckt werden durch die USA. Das heißt also, wir kündigen alle Verträge und wir heißt, das sind ja alles Privatunternehmen, es sind ja keine Staaten, die da Verträge mit anderen Staaten haben, sondern es sind ja immer privatwirtschaftliche Verträge. Die müsste man alle kündigen, wie man auch immer das so schnell macht. Ein Sonderkündigungsrecht oder sowas wird es in den Verträgen so einfach nicht geben. Aber theoretisch könnte die USA uns vollständig mit Uran versorgen. Die USA haben vor allem in der westlichen Teil der USA haben die große Uranminen, also die 14.000 Tonnen kriegen die locker hin, um uns zu versorgen. Haben wir schon mal 2,6 Milliarden US-Dollar an Import. Das ist ein kleiner Teil. So, zweiter Teil. Steinkohle, da wird es jetzt schon, oder müssen wir uns ein kleines bisschen schon sortieren, weil wir verschiedene Arten von Kohle haben, also auch der Einsatz, also ungefähr in Deutschland 50% der importierten Steinkohle wird verfeuert in Kohlekraftwerken, die zweite Hälfte wird dann weiterverarbeitet, das ist dann vor allem in der Stahlindustrie, wird die eingesetzt, so also zur Einordnung. Also wir importieren oder wir verbrauchen so, fangen wir so an. Also der Verbrauch sind 111 Millionen Tonnen oder Megatonnen, ne, wie man das mal so dann tituliert. Also 111 Millionen Tonnen verbrauchen wir. Wir importieren davon ungefähr zwei Drittel, also 64 oder 63 Millionen Tonnen werden importiert. Das ist, hat einen Wert von rund 12 Milliarden Euro. Selber fördern wir noch 45 Milliarden Tonnen. Also das heißt, der Import, das interessanterweise die USA sind da größter Importeur. Die liefern nach Europa 20 Millionen Tonnen. Und Australien ist da nochmal ein Lieferant. Also ne, auch da bezieht Deutschland natürlich dann die Steinkohle her. Aus Russland kommt zum Beispiel nichts. Auch da könnte man sagen, na gut, ne, der Deal, passen wir den an. Der komplette Steinkohlebedarf wird aus den USA gedeckt. Also die 111 Millionen Tonnen sind nochmal 21 Milliarden Euro wert. Das heißt, auch da würden wir, selbst die eigene Förderung würden wir einstellen und das würde natürlich dann auch nochmal für die EU-Wirtschaft eine Bedeutung haben, weil wir dann in Polen zum Beispiel noch Steinkohlebergwerke haben. Also die Kumpels müssten sich dann alle neuen Job suchen. Das wäre Konsequenz des Deals. So, dann kommen wir zum spannenden Teil von Gas. Jetzt wird es halt wirklich kompliziert. Ich vereinfache es sehr, vielleicht zu sehr, um den Überblick noch zu behalten. Aber das ist jetzt die Situation beim Erdgas. Also wir verbrauchen im Jahr 113 Millionen Tonnen Erdgas für verschiedene Dinge, also in den Kraftwerken und so weiter. Wir machen da Wasserstoff draus. Das ist so die Größenordnung. Selber produzieren wir 23 Millionen Tonnen in der EU. Ne? Also die Niederlande haben ja noch Gasfelder in der Nordsee und so weiter. Also wir können ein bisschen was produzieren. Größter Lieferant ist Norwegen. Die liefern uns hauptsächlich gasförmiges Erdgas. Dann kommen aber schon die USA mit 40 Millionen Tonnen. Die liefern das als flüssiges Erdgas, also Liquid Natural Gas. Das wird dann komprimiert und dann per Schiff rübergetragen, haben wir jetzt ja mitbekommen, während der Energiekrise, bedingt durch den Russland-Angriffskrieg auf die Ukraine, als der vorherige Wirtschaftsminister Habeck dann diese LNG-Terminals in der Ost- und Nordsee hat bauen lassen, sehr schnell. Das heißt, man sieht auch, eine Infrastruktur, Energieinfrastruktur kann man sehr schnell bauen, wenn man mal ein klares Ziel hat und nicht rumlamentiert. Geht also, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das geht, und wir importieren jetzt statt dem russischen gasförmigen Gas jetzt Flüssiggas aus den USA. Wir haben noch weitere Lieferanten, also Algerien ist noch ein großer Lieferant. Die liefern tatsächlich auch beides, sowohl Flüssiggas als auch gasförmiges Gas. Und wir haben noch Russland, die tatsächlich auch noch liefern. Also das ist noch nicht ganz runter, aber es ist, und auch die haben noch einen signifikanten Anteil. Ansonsten also ist es über die, ja nicht ganze Welt verteilt, aber doch schon, ne, aus Katar, ne, das ist dann, was wir aus Deutschland beziehen und nach Deutschland importieren. Also das sind summa summarum 80 Millionen Tonnen Flüssiggas, das ist so gute 40 Milliarden Euro wert. Und gasförmige, das Erdgas, das sind so 114 Millionen Tonnen, sind nochmal 60 Milliarden Euro. Na, jetzt viele Zahlen. Wir sortieren die gleich nochmal. Also das macht, in Summe sind das so ungefähr 100 Milliarden Euro, die Europa ausgibt für Gasimporte. Weil wir einfach eine Wirtschaft haben, die auf Erdgas aufbaut, unter anderem. Ja, das kann die USA decken. Also wenn die USA das jetzt anpassen, dann würden die uns 194 Millionen Tonnen Gas liefern, in flüssiger Form, komplett. Das kriegen die auch hin. Und das wären so rund 100 Milliarden Euro wert, pro Jahr. Das sind aber Zahlen über pro Jahr. Daraus machen wir dann halt unsere Stoffe, das heißt also, deswegen nicht wundern, dass jetzt Verbrauch und Import nicht übereinander liegen. Durch diese Zwischenprodukte, die da entstehen, haben wir nochmal Mengenverluste. Aber auch da können wir sagen, beim Erdgas, USA alleiniger Lieferant geht. Ne? Das heißt, Uran alleinig, Steinkohle alleinig und Erdgas alleinig. Bleibt jetzt noch das Erdöl. Auch das gibt es in verschiedenen Formen. Auch das wird nochmal aufbereitet von der EU, veredelt, wieder exportiert. Also ne, da steckt auch noch eine ganze Industrie dahinter. Wir machen eine ganze Reihe auch anderen Produkten aus dem Erdöl. Das ist, der Import ist sehr diversifiziert. Der Bedarf, oder wir importieren im Jahr, also wenn wir nur aufpassen, im Jahr importieren wir knapp 450 Millionen Tonnen an Öl. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist auch der mit Abstand größte Batzen bei den Importen in die EU. Selber fördern wir 18 Millionen Tonnen, also nur einen ganz kleinen Teil, das ist nichts. Und Importländer, also die USA, sind größter Lieferant. Aber das teilt sich auf, also Norwegen, Großbritannien, Kasachstan, Saudi-Arabien, der Irak, Nigeria, aber aus der ganzen Welt beziehen wir Erdöl, weil wir also so einen massiven Bedarf haben für die europäische Industrie an Erdöl, ne? Verkehrssektor auf der einen Seite, aber dann auch die chemische Industrie und so weiter und so fort. Das Gesamtvolumen sind knapp 260 Milliarden Euro. Also das sind die Kosten, die Europa jedes Jahr hat. Wir zahlen jedes Jahr knapp 260 Milliarden Euro für Öl, Erdöl, in auch verschiedenen Ausstufungen. Also das ist ja schon wieder sehr schnell, sehr kompliziert, wollen wir es im Detail gar nicht machen. Es geht so um die grundsätzlichen Zahlen. Auch da könnten wir sagen, die USA sollen Hauptlieferant werden. Alleiniger Lieferant brauchen wir nicht mehr, um halt auf unsere 230 Milliarden Euro Jahresimportvolumen zu kommen. Und das ist ja die Idee. Jetzt aus diesem 750 Milliarden US-Dollar Deal wären ja dann rund 700 Milliarden Euro, die wir ausgeben wollen über 3 Jahre. Durch 3 geteilt sind wir so bei rund 230 Milliarden Euro pro Jahr. Und wenn wir sagen, okay, wir haben Erdgas, wir haben Kohle, wir haben Uran schon voll ausgeschöpft. Was bleibt da noch übrig? Na gut, dann zahlen wir fürs Erdöl nur noch 110 Milliarden Euro. Die USA werden mit Abstand größter Lieferant, aber das ist noch diversifiziert. Wir haben also noch eine ganze Reihe an anderen Ländern, die uns auch noch mit Erdöl beliefern. Das geht. Jetzt kann man sagen, ja gut, vielleicht wollen die Amerikaner lieber Erdöl machen und nicht so viel Erdgas oder sowas. Also man kann diese Deals, diese Einzelvereinbarungen jetzt nicht nochmal anders schichten. Man könnte jetzt auch sagen, gut, dann sollen die USA noch komplett das Erdöl, die Erdölversorgung nehmen, dann würden sie halt weniger Erdgas exportieren in die EU. Also da kann man noch mit den Zahlen spielen, das ist nicht klar definiert in diesem Deal. Aber grundsätzlich, wenn wir das mal jetzt eine kleine Zwischenbilanz ziehen, heißt das, bei den Importen von diesen fossilen Energieträgern sind die USA alleiniger Lieferant von Uran, von Steinkohle und von Erdgas. Nur beim Erdöl haben wir noch ein paar andere Länder, aber das sind dann auch nur 7 weitere Länder, die uns dann noch beliefern würden. Das ist aus US-amerikanischer Sicht natürlich ganz nett, weil die natürlich dann als Monopolist die Preise dann nochmal bestimmen können. Und für die EU eine Katastrophe, weil wir nur noch abhängig sind von einem Lieferanten. Den Fehler hat Deutschland ja gemacht, das haben wir dann gespürt mit dem Ukraine-Krieg, als wir Russland als Hauptlieferanten für Erdgas insbesondere hatten, was natürlich dann dazu geführt hat, dass die Gaspreise in Deutschland explodiert sind und in der Folge natürlich auch die Strompreise. Man sieht übrigens Ähnliches, hat man auch in Großbritannien gesehen, auch die setzen viel auf Erneuerbare in Verbindung dann mit Kernkraft. Anders als in Deutschland mit der Steinkohle, sondern die Briten haben Wind, bisschen Solar, Kernkraft und dann den Rest machen die Gaskraftwerke, macht auch in Großbritannien dann hohe Strompreise. Also die haben eine ähnliche Diskussion, das ist ganz interessant, eine ähnliche Diskussion bei den Strompreisen wie in Deutschland. Ja, also das ist ein Fehler, wenn wir auf diesen einen Lieferanten setzen würden. Die Amerikaner sagen, wir sind die schönsten, größten, tollsten, besten. Also entweder ihr macht oder wir streiten uns. Das will die EU nicht. Da spricht sie nicht ganz mit einer Stimme. Das kriegt sie im Moment nicht hin. Und die Dominanz der Amerikaner in der Gesamtwirtschaft ist einfach zu stark, um da jetzt auch wirklich Paroli bieten zu können. Auch andere Länder sind da nicht in der Lage, diese Lücke so einfach zu stopfen, wobei das möglich wäre. Also die Importmengen im Moment aus den USA, die kriegen wir auch, würden wir auch ersetzt bekommen aus anderen Ländern, wenn wir denn wollten. Ja, also das ist für die Europäische Union ganz schwierig. Letzter Aspekt noch, auch der sollte nicht vergessen werden. Diese Mengen, die wir dann importieren, haben natürlich auch einen ganz entscheidenden Anteil an den Treibhausgasemissionen. Denn diese Emissionen, also wenn wir jetzt diese Importe beziehen, diese Energieträger, Kohle, Öl und Gas aus den USA, dann würden die rund 70% der EU-Treibhausgasemissionen ausmachen oder dafür verantwortlich sein. Das sind dann 1,7 Milliarden Tonnen CO2 allein aus diesen Energieträgern. Das sind so 70% dieser Emissionen. Wir haben so 2,4 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen in der gesamten EU. Und es ist alles fallen, ne? Durch die Umstellung auf emissionsfreie Energieträger, also Wind und Photovoltaik. sinken in der Europäischen Union natürlich die Treibhausgasemissionen. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber durch die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern können die Amerikaner uns jetzt das diktieren. Und das führt dazu, dass wir natürlich Schwierigkeiten bekommen, unsere Treibhausgasemissionsziele zu erreichen, weil wir durch diese Verpflichtung zumindest bis 2028 und wie es danach weitergeht, muss man eh mal sehen, weil wir damit einfach gebunden sind an die Nutzung dieser Energieträger. Wir können nicht sagen, auch brauchen wir nicht mehr, wir haben jetzt umgestellt auf Photovoltaik und Wind und alles elektrifiziert. Gut, geht auch nicht so schnell, aber dennoch wäre das das Ziel. Und das ist jetzt so der letzte Aspekt dieses Deals. Wir sind halt abhängig von diesen Importen und haben damit natürlich auch oder sind damit, ich weiß nicht, ob man sogar sagen kann, erpressbar. Aber jetzt in diesem Spiel haben wir die schlechtere Verhandlungsposition. Wir brauchen diese Importe und die Amerikaner können, wie gesagt, den Markt diktieren. Das haben sie in der Vergangenheit also fair gemacht. Jetzt mit der Trump-Administration ist es eine andere Art der Wirtschafts- und Außenpolitik. Und teilweise auch eine sehr erratische, aber das ist so. Das war in der Vergangenheit nicht so. Ja, und damit muss man jetzt halt umgehen und wir sind halt erpressbar. Wir müssen das mitmachen. Wir dachten mit den Zöllen ja ähnlich. Ne? Wir haben jetzt 15% Zölle auf Produkte, die wir aus der EU in die USA einführen. Umgekehrt gibt es null. Da kann man sagen, komischer Deal. Ja, aber die Variante wäre gewesen, es wäre noch schlimmer. Also es ist quasi das kleinste Übel. Unabhängig davon, dass man ja gar nicht weiß, wie lange dieser Deal hält und ob der nicht in 2 Monaten sich wieder erledigt hat, weil dann die Trump-Administration wieder andere Ideen hat oder sich die Stimmungslage wieder gewandelt hat. Also das ist ja das nächste Schwierige in dieser Konstellation. Deswegen, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, dieser Deal, der startet ja auch erst 26, also für 3 Jahre, 2026, 27, 2028. Die Entwicklung bis dahin, ne, da ist ja noch, dauert noch ein bisschen, ein gutes halbes Jahr, bis das losgeht. So schnell kriegt man diese Verträge ja gar nicht gekündigt. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind ja eigentlich langfristige Lieferverträge. Also das ist schon das Erste. Es ist überhaupt noch gar nicht im Detail ausgestaltet. Vielleicht, das ist, wir haben aber auch nur eine reine Mutmaßung, ist das auch so ein bisschen die Idee der Europäischen Union zu sagen, ja, lass mal vereinbaren. Wer weiß, was in der nahen Zukunft ist mit den Amerikanern, wie sich das so entwickelt. Muss man dann mal schauen, ob sich da nochmal was ändert. Die Amerikaner sind natürlich erstmal total begeistert. Also wenn man da mal, auch da der Link nochmal in den Shownotes. Es gibt dann Jubelmeldungen, will ich es ja tatsächlich mal nennen, von verschiedensten Verantwortlichen, die total begeisterte Aussagen treffen. Ob das jetzt Senatoren sind oder ob das jetzt Mitglieder des Parlaments sind, ob das jetzt Vertreter von Lobbyverbänden sind oder Interessensgruppen, alle total begeistert. Klar, für die Amerikaner ist das ein sehr guter Deal, weil das die Wirtschaft einfach stärkt. Was davon umgesetzt wird, muss man wirklich mal sehen. Also ich will da wirklich noch ein Fragezeichen dran machen, weil einfach so vieles noch so unklar ist. Auch was jetzt diese 600 Milliarden US-Dollar Investitionen in die USA bedeuten. Also wer liefert das Geld? Das ist jetzt nicht die EU, die da investiert, sondern auch da müssen ja eigentlich Privatunternehmen agieren, die dann ihre Produktionskapazitäten in den USA ausbauen. Ob das jetzt die Automobilhersteller zum Beispiel sind, da denkt man sich als erstes dran. Oder Chemieunternehmen, die dann Werke in den USA haben, neue Werke bauen. Also ob sie dann in Europa die Werke dann schließen. Also ob dann da irgend so ein BASF oder sonst Bayer sagt, wir verlegen die Produktion in die USA. Auch das geht ja nicht immer eben so. Das Werk muss neu gebaut werden. Und das ist auch das, was Christian Kamlott immer sagt. Durch diese völlige Planungs- Unsicherheit für die Unternehmen, die einfach gar nicht wissen, wie sieht dieser Deal oder wie sieht die Vereinbarung im Allgemeinen jetzt aus in den nächsten ein, zwei Jahren? Wie verändert sich das noch? Investiere ich in den USA keinen einzigen Cent, weil ich gar nicht weiß, was mit diesem Cent passieren wird? Also das will ich auch mal ein großes Fragezeichen dran machen. Das muss ich nochmal ausgestalten. Bei den Energieimporten, das wird so sicherlich nicht kommen. Da wird nochmal, entweder wird da nachverhandelt oder konkretisiert. Das muss man mal abwarten. Aber da gehe ich nicht von aus, dass das so kommt. Denn wir können so schnell gar nicht unsere Verträge ändern. Grundsätzlich, aber das muss man sagen, also grundsätzlich wäre das möglich, dass die USA alleiniger Lieferant werden für europäische fossile Energieträger und dann der Hauptlieferant für Erdöl. Ja, und schauen wir mal, was sich daraus entwickelt, was das für die Europäische Union heißt, was das auch für Deutschland heißt. Wir sind ja mit 40% Anteil an den Importen, ist Deutschland natürlich der große Abnehmer. Was das dann auch für die heimische Wirtschaft bedeutet, wenn wir künftig komplett auf Flüssiggas setzen würden oder Steinkohle nur noch aus den USA. Mal abwarten, ich bin da eher skeptisch. Nächste Woche geht es dann wieder weiter, gemeinsam mit Christian Kamlott und mir. Und in zwei Wochen möchte ich mich dann mal dem Thema des Redispatch widmen. Das heißt also, die Kosten, die entstehen dadurch, dass wir Kraftwerke in Deutschland regeln müssen, abregeln müssen, dafür Kosten entstehen, um das Stromnetz stabil zu halten. Da gab es auch schon ein paar Rückfragen und Kommentare zu vorherigen Folgen. Also wir wollen uns das mal diesen einen Aspekt etwas genauer ansehen. Was bedeutet eigentlich Redispatch? Was sind das für Kosten? Und wie kommen wir von diesen Kosten runter, die doch einen signifikanten Anteil am Strompreis haben? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es das, wie gesagt, dann in zwei Wochen? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.